Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's ins West-Berlin der 80er Jahre, wo ein Mann agierte, der zum Ideengeber der sogenannten Reichsbürger wurde. Es geht um Hamburger Schlick, der die Hansestadt vor ein gewaltiges Problem stellt, und um überlastete Notärzte, die die Versorgungslücken überlasteter Hausärzte stopfen müssen. Herzlich willkommen. Woran erkennt man, dass im nächsten Herbst in Bayern Landtagswahl ist? An der Zahl der Untersuchungsausschüsse. Denn es gibt keine bessere Möglichkeit für die Opposition, die Landesregierung medienwirksam vor sich herzutreiben. Bislang gab es 2 Untersuchungsausschüsse im Bayerischen Landtag. Einen zu den Morden des NSU und einen zur Maskenaffäre, in dem CSU-Ministerpräsident Markus Söder am morgigen Freitag Rede und Antwort stehen wird. Auf Antrag von Grünen, SPD und FDP setzte das Parlament aber am Mittwoch noch 2 weitere U-Ausschüsse ein. Beim einen geht es um den Mietvertrag für das Zukunftsmuseum in Nürnberg, bei dem es großen Klärungsbedarf gibt. Im anderen soll die Kostenexplosion bei der 2. Stammstrecke für den Münchner Nahverkehr beleuchtet werden. Heute hat letzterer sich konstituiert. Die Zeit drängt, denn bis zum Ende der Legislatur muss seine Arbeit abgeschlossen sein. Und wo da genau die Fallhöhe liegt, erzählt Ihnen jetzt Lisa Weiß, die den Beitrag gemeinsam mit Peter Queton recherchiert hat.
München, der 5. April 2017. Spatenstich für die 2. S-Bahn-Stammstrecke am Marienhof. Einen echten Spaten gibt es nicht, dafür einen großen roten Knopf. Und Bayerns damaliger Ministerpräsident Horst Seehofer kündigt Großes an.
Es ist eine wirkliche Jahrhundertentscheidung. Sie wird für Generationen Bedeutung haben und sie ist mit dem heutigen Tag unumkehrbar.
Eine Entscheidung, der jahrelange Kämpfe und Proteste vorangegangen waren. Weit über 10 Jahre vor dem Spatenstich, als die ersten Pläne bei einer Bürgerversammlung in München öffentlich gemacht wurden, als Anwohnern bewusst wurde, wie viel für den 2. Tunnel in München umgegraben werden sollte, da gründete sich eine Bürgerinitiative gegen den Tunnel. Die Initiative organisierte große Demos, bekam Zuspruch aus Teilen der Politik von manchen Experten. Ihre Argumente? Der Südring, eine Trasse, die nicht durch die Innenstadt führt, wäre sinnvoller. Und das Projekt 2. Stammstrecke werde technisch schwierig und teuer, viel teurer als geplant. Doch damals, beim Spatenstich, gibt sich Seehofer zuversichtlich.
Ich möchte nicht, dass Bayern ein Beispiel liefert wie der Flughafen Berlin. Ich möchte, dass wir im Kostenrahmen bleiben und im Zeitrahmen.
Heute ist klar, die Stammstrecke ist eine Art 2. Flughafen Berlin geworden. Weder der Kosten- noch der Zeitrahmen sind eingehalten worden. Statt rund 3,9 Milliarden soll die Trasse jetzt über 7 Milliarden Euro kosten. Statt 9 Jahren Bauzeit dürften es mindestens 18 werden. Und was ist mit der Entscheidung für die 2. Stammstrecke? Ist sie wirklich so unumkehrbar, wie Seehofer damals sagte? München, Herbst 2022. Bauingenieur Alexander Jambor, Ende 30, steht mit Helm und Sicherheitsweste in der größten Baugruppe Münchens am Marienhof. Hinter ihm sind das Rathaus und ein großer Seilbagger.
Mein täglicher Motivationsschub. Also man muss echt sagen, es ist halt eine gewaltige Baustelle, was wir hier unterirdisch haben. 100 Meter Länge, hier vorne knapp 50 Meter Breite, ziemlich genau ein Fußballfeld.
Hier entsteht einer der 3 unterirdischen Bahnhöfe der 2. Stammstrecke. Der S-Bahn-Tunnel quer durch München, 7 Kilometer lang, soll parallel zur 1. Stammstrecke verlaufen. Hier sollen irgendwann Express-S-Bahn-Züge durchrauschen, Münchens Nahverkehrssystem entlasten. Doch noch ist hier vor allem eines: Baustelle. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter war fassungslos, als klar wurde, dass alles noch deutlich länger dauern wird als geplant.
Wir bauen schon ganz schöne Zeit und es ist kein Spaß, so viele Baustellen in der Stadt zu haben. Und wenn man dann jetzt sagt, es dauert jetzt nur 8 oder 10 Jahre länger, das ist einfach völlig unerklärbar. Und mir fehlt ja bis heute die Fantasie, was da passiert sein soll. Ob man einen Vulkan gefunden hat unter München oder sonst was.
Technische Schwierigkeiten, Umplanungen, neue Sicherheitsbestimmungen, der Widerstand aus der Bevölkerung, dazu jetzt noch Baustoffmangel und Inflation. Das sind einige der Gründe, die immer wieder für die längere Bauzeit und die höheren Kosten genannt werden. Für die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen im Bayerischen Landtag bleiben da aber noch viele Fragen offen. Sie haben deshalb einen Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag auf den Weg gebracht. Er soll auch klären, Was wusste die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern? Was wusste Ministerpräsident Markus Söder vorab über das Debakel? Und was hätten sie tun können? Verkehrsexperte Markus Büchler von den Grünen wird seine Fraktion im Untersuchungsausschuss vertreten.
Die Bevölkerung hat ein Recht zu erfahren, was die Staatsregierung vertuscht und verschwiegen hat, als die Kostenexplosion und der Bauzeitverzug bekannt geworden ist. Und was sie unternommen oder unterlassen hat, um den Bau zu beschleunigen oder Alternativen zu prüfen.
Seine inhaltliche Arbeit wird der Untersuchungsausschuss voraussichtlich erst im kommenden Jahr aufnehmen. Dann bleibt nur bis zur Sommerpause Zeit, um das Stammstreckendesaster aufzuklären. Denn dann wird in Bayern gewählt. Davor muss die Arbeit abgeschlossen sein. Der Ausschuss dürfte viel zu tun haben. Vor wenigen Wochen ist die abschließende Mitteilung des Bundesrechnungshofes über die Nutzen-Kosten-Untersuchung der zweiten Stammstrecke aufgetaucht, Kürzel NKU. Die NKU ist wichtig, denn nur wenn bei ihr das Ergebnis größer als 1 ist, kann sich der Bund an den förderfähigen Kosten beteiligen. Die Berechnung dieses Ergebnisses ist kompliziert. Man versucht, vereinfacht gesagt, den vermuteten Nutzen eines Projekts in eine Zahl umzuwandeln und dieser Zahl die Kosten gegenüberzustellen. So wurde das auch bei der zweiten Stammstrecke gemacht, mit einem Ergebnis größer als 1, also mit positivem Ausgang für das Projekt. Der Bundesrechnungshof hat diese Berechnung dann überprüft und im Jahr 2018 eine Mitteilung an das damals CSU-geführte Bundesverkehrsministerium verschickt. Ihr Inhalt ist brisant. Zitat:
Die Nutzen-Kosten-Untersuchung erbrachte ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,05. Der Bundesrechnungshof hält sie nicht für tragfähig, weil nicht alle relevanten Aspekte in die Untersuchung eingeflossen sind. Der Bundesrechnungshof hat Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens.
Der Bundesrechnungshof bemängelt unter anderem, dass die Folgekosten des Projektes nicht berücksichtigt wurden. Auch die Risikokosten, eine Art Sicherheitspuffer, seien nicht im vollen Umfang mit eingerechnet worden. Zitat:
Es ist mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unvereinbar, den überwiegenden Teil der Risikokosten von 600 Millionen Euro völlig unberücksichtigt zu lassen.
Wären die mit eingerechnet worden, hätte der Bund wohl keine Kostenzusage abgeben können. Das Projekt Zweite Stammstrecke in München hätte sich wohl erledigt gehabt. Dieser Bericht, der vor rund 4 Jahren ans CSU-geführte Bundesverkehrsministerium ging, aber erst jetzt an die Öffentlichkeit kam, soll eine tragende Rolle im Untersuchungsausschuss spielen, sagt Grünen-Verkehrsexperte Markus Büchler.
Seit Anbeginn der Planungen dieses zweiten Stammstreckentunnels wird getrickst und schön gerechnet, dass sich die Balken biegen. Darauf hat auch der Bundesrechnungshof 2018 schon hingewiesen und inwieweit es der bayerischen Staatsregierung bekannt war, inwieweit sie selber dazu Untersuchungen angestellt hat, ist eine zentrale Frage dieses Untersuchungsausschusses.
Bayerns aktueller Verkehrsminister Christian Bernreiter von der CSU jedenfalls will davon nichts gehört haben. In einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses im Oktober war Bernreiter zuversichtlich, dass eine neue Nutzen-Kosten-Analyse zur zweiten Stammstrecke sogar noch besser ausfallen würde.
Wenn man mehr Dinge in der neuen Bewertung mit einrechnet, das stand auch nicht von mir, ist entsprechend gesagt worden, sagen die Experten, dass man sogar zwischen 1,4 und 1,6 liegt. Und das habe jetzt ich nicht anzuzweifeln. Am Rechnungshof habe ich keine Erkenntnisse derzeit.
Markus Büchler von den Grünen kann sich das angesichts der Kostenexplosion bei der zweiten Stammstrecke nicht vorstellen. Auch wenn schon seit Jahren an der Trasse gebaut wird, er sagt:
Ob das Projekt tatsächlich kommt und tatsächlich realisiert wird, da würde ich mal ein dickes Fragezeichen dahinter machen.
Es wird also weiter gerungen um diese zweite Stammstrecke, deren Kosten deutlich gestiegen sind. Klar ist, bis Münchens öffentlicher Nahverkehr entlastet wird, es wird noch viele Jahre dauern.
Lisa Weiß und Peter Queton über die Kostenexplosion bei der Münchner Stammstrecke, für die sich am heutigen Donnerstag ein Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag konstituierte. Seit der großen Razzia gegen Anhänger der sogenannten Reichsbürgerszene vergangenen Woche Mittwoch wird viel darüber diskutiert, woher überhaupt die Idee kommt, die Existenz oder zumindest die Legitimität der Bundesrepublik zu bestreiten. Henry Bernhard ist dieser Frage nachgegangen und hat eine Antwort gefunden im West-Berlin der 80er Jahre.
Man muss sich Wolfgang Gerhard Günther Ebel als vielbeschäftigten Mann vorstellen. Immerhin war er selbsternannter Präsident, Reichskanzler und Gerichtspräsident des Reichsgerichts. Über Jahrzehnte. Von 1985 an und auch noch 2013, als er mal wieder seine Pläne für Deutschland referierte.
In den Grenzen vom 31. Dezember 1937 und die russische Regierung wie auch die russische Militärregierung in Berlin spielen mit.
Die meisten hielten Wolfgang Ebel wohl zu Recht für einen Spinner. Er erklärte, dass es den Staat Bundesrepublik Deutschland nicht gäbe, dass der Einigungsvertrag von Ost und West nicht gelte und ersponn so manch andere krude Theorie. Aber er ließ sich von Tatsachen nicht weiter aufhalten.
Die Kuppel vom jetzigen Reichstag, die wird abgerissen. Denn wir lassen uns nicht von einem britischen Architekten, der dafür Sorge getragen hat, dass allen Leuten auf den Kopf getrampelt wird, unsere Ruhe nehmen.
Und wenn der 74-jährige Herr mit vollem grauen Haar und Bart auch Weltpolitik plante, Wolfgang Ebels Alltag lag eher im Kleinen. Im geteilten Deutschland, in West-Berlin, in einem schmuddeligen Backsteinbau an einer S-Bahn-Linie in Zehlendorf. Ebel war in den 70er Jahren Fahrdienstleiter bei der Deutschen Reichsbahn, also der Staatsbahn der DDR, die aber auch nach dem Mauerbau bis 1984 den S-Bahn-Betrieb in West-Berlin aufrechterhielt. Aber das Modell funktionierte nicht gut. 1980 streikten die Westberliner Reichsbahner. Es ging um Löhne und Arbeitsbedingungen, wie in einem RIAS-Bericht zu hören ist.
Wir müssen also 500 Überstunden leisten und es gibt Kollegen, die also 1000 Überstunden im Jahr schon gemacht haben im letzten Jahr.
Wolfgang Ebel gehörte zu den Redelsführern des Streiks und wurde von der Deutschen Reichsbahn entlassen.
Und da fängt es eigentlich an,
sagt Christoph Schönberger, Professor für Staatsrecht an der Universität Köln.
Denn Ebel wollte das nicht hinnehmen. Ebel sagte, ich bin doch eigentlich ein Beschäftigter des Deutschen Reiches, denn es ist ja die Deutsche Reichsbahn, die da fährt. Und mit dieser Auffassung war er juristisch noch nicht mal so auf völlig abwegigem Terrain. Denn nach der westdeutschen juristischen Konstruktion der Zeit sagte man, die Deutsche Reichsbahn der DDR, die macht das eigentlich für das Deutsche Reich. Im Grunde fährt also die S-Bahn durch West-Berlin für das Deutsche Reich. Das war die amtliche juristische Konstruktion westdeutscher Art in den 80er Jahren.
Für Ebel war es also zunächst mal ein existenzielles Problem, denn er hatte im Alter von 41 Jahren seine zuvor sicher geglaubte Arbeit verloren. Er suchte eine Erklärung und eine Alternative.
Aus dieser existenziellen Notlage hat Ebel jetzt die Wendung ins Reichsbürgertum vollzogen. Er hat dann Mitte der 80er Jahre eine kommissarische Reichsregierung in Berlin errichtet, also 40 Jahre nach Kriegsende, und hat eben gesagt, das Deutsche Reich besteht fort, aber es ist niemand da, der dieses Reich wirklich betreuen kann. Die Bundesrepublik Deutschland kann das natürlich nicht, die ist illegitim, die Alliierten sind zerstritten. Und in seinem Zehlendorfer Eisenbahnhäuschen hat er dann gesessen, hat ein Schild kommissarische Reichsregierung angebracht und hat sich dann im Laufe der Zeit weitere Bezeichnungen zugelegt und hat dann eben angefangen, diese Positionen auch gegenüber Behörden und Gerichten durch unendliche Schreiben zu vertreten und damit im Grunde Techniken entwickelt, wie wir sie heute sehr gut aus der Reichsbürgerszene kennen.
Wolfgang Ebel führte damals unzählige Prozesse, um seinen Beamtenstatus einzuklagen. Als die alle gescheitert waren, ersann er sich in einer Welt voller deutscher Paragraphen und Regelungen der Alliierten eine Scheinwelt jenseits der Realität. Für den Sozialwissenschaftler und Reichsbürgerkenner David Bekrich vom Verein Miteinander in Magdeburg ist das gar nicht so abwegig. Nicht für Ebel, nicht für die Reichsbürger heute.
Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass sie den Eindruck haben, sie seien nicht mehr handlungsmächtig und greifen dann unter anderem zu solchen vermeintlichen Auswegen. Also man darf ja nicht unterschätzen, dass diese Reichsbürgerideologie für sich genommen eine hohe Plausibilität hat. Also dort hat es keinen Mangel an scheinrationalen Argumenten, Herleitungen, Plausibilitäten.
So erzählte Wolfgang Ebel noch über 30 Jahre nach seiner Entlassung.
Die kommunistisch gelenkte Reichsbahn wollte mich ja ausschmeißen. Da haben die Briten gesagt, kommt nicht in Frage, Sie sind jetzt hiermit von uns dienstverpflichtet und Sie haben Ihre Arbeit als Reichsbahnbeamter fortzuführen. Da können die Deutschen erzählen, was sie wollen. Ich stand trotzdem auf der Straße.
Nein, also die Realität ist viel verrückter als das Drehbuch.
Kommentiert Christoph Schönberger Ebels Geschichten.
Der Eisenbahner der Reichsbahn, der in West-Berlin sitzt und irgendwie glaubt, er sei Beamter des Deutschen Reiches. Da sind alle Widersprüche und Verrücktheiten der deutschen Geschichte in einer Weise gebündelt, die man eben nicht drehbuchmäßig erfinden kann. Das kann nur das Leben selber.
Sophie Schönberger, Staatsrechtlerin an der Universität Düsseldorf, erkennt in der Realitätskonstruktion von Ebel und anderen Reichsbürgern ein Muster.
Also es ist wirklich dieses ganz diffuse Gefühl, dass das ganze System falsch ist. Und diesem Gefühl, dass in meinem eigenen Leben irgendwas ganz, ganz schief gelaufen ist und doch eigentlich mein Leben anders sein müsste, ich doch eigentlich mir das alles anders vorgestellt hätte. Das ist schwer zu ertragen und es ist vielleicht leichter, das zu ertragen, wenn man das externalisieren kann und sagen, ja, vielleicht ist mein Leben falsch, aber nur, weil das ganze System irgendwie falsch ist. Man kann empirisch sehen, dass sehr häufig die Leute, die sich dem Reichsbürgermilieu anschließen, Menschen sind mit Brüchen in den Biografien.
Seit sich der inzwischen verstorbene Wolfgang Ebel 1985 zum Reichskanzler erklärte, sind fast 40 Jahre vergangen. 2014 starb er, schon lange von einem Gericht für schuldunfähig erklärt. Mit dem Internet fächerte sich die Reichsbürgerszenerie weiter auf. Während es den meisten darum geht, Konflikte mit dem Gesetz zu kaschieren, indem sie diese für ungültig erklären und Gerichte, Finanzämter, Meldeämter, die Polizei mit endlosen Pamphleten und leeren Drohungen beschäftigen, haben andere eine straff rechtsextreme Agenda, erklärt David Beckrich.
Das heißt, ich kann mich im Internet aus einem Ideologiebaukasten der Reichsbürgerszene bedienen und kann mir meine eigene Reichsbürgerideologie zusammenbauen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem ich eben aus diesem Baukasten mir die Elemente nehme, die zu meiner persönlichen Situation oder zu meiner persönlichen Weltwahrnehmung passen.
Und Christoph Schönberger schließt den Bogen zum ehemaligen Reichsbahner Wolfgang Ebel.
Jedenfalls gab es Ebel und nach ihm haben alle, die nach ihm kamen, in irgendeiner Weise sich auf ihn bezogen, an ihm abgearbeitet, andere Nuancen gesetzt, insbesondere auch weiter nach Richtung Rechtsextremismus. Aber dieser Raum ist im Grunde durch Ebel eröffnet worden.
Henry Bernhard über einen ehemaligen Reichsbahner, der als Ideengeber der sogenannten Reichsbürgerszene gilt. Der Hamburger Hafen hat ein Problem, genauer gesagt ein graues, matschiges Problem, das einfach nicht verschwinden will. Es geht um Schlick, um Sedimentablagerungen in der Elbe und in den Hafenbecken. Eigentlich war der Plan gewesen, dass der mit der Elbvertiefung weggebaggert sein sollte, damit auch die ganz großen Frachter problemlos manövrieren können. Erst im Januar dieses Jahres war das 800-Millionen-Euro-Projekt abgeschlossen worden. Doch der Schlick ist nicht wegzukriegen und stellt die Behörden vor ein gewaltiges Problem. Komisch nur, dass viele Experten gar nicht überrascht sind, beobachtet unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder.
Es ist eine absolute Sensation, dass wir es schaffen, die größten Schiffe der Welt in einen ehemaligen Segelschiffshafen mitten in die Stadt zu bringen. Das funktioniert gut und das funktioniert unfallfrei. Jetzt klopfe ich mal virtuell dreimal auf Holz.
Noch im Januar war Ben Lodemann, der Chef der sogenannten Elblotsen, zuversichtlich. Die Lotsen sind immer mit an Bord der großen ein- und auslaufenden Frachter, kennen jede Untiefe des Flusses. Mit dem Abschluss der Elbvertiefung waren die größten dieser Untiefen im Flussbett weggebaggert worden. Freie Fahrt für Schiffe mit einem Tiefgang von maximal 14,50 Meter.
Und vor dem Hintergrund haben wir jetzt eine wesentlich größere Flexibilität und für die Kunden des Hamburger Hafens eine deutlich bessere Erreichbarkeit.
Heute, kein Jahr später, schlägt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes Alarm. Auf dem Grund der Elbe lagern sich immer mehr Sedimente ab, bilden erst flache, dann immer höher aufwachsende, ausgedehnte Hügellandschaften. Am 21. August war der Chemikalienfrachter Stan Arnold auf Grund gelaufen. Anfang November zog die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung die Notbremse. Seitdem gelten wieder Beschränkungen für Schiffe mit besonders großem Tiefgang. In der hamburgischen Bürgerschaft schlägt das Thema Wellen. Seit Dirk Lorenzen, der Vize-Fraktionschef der Grünen, erklärt hat, er halte die Elbvertiefung für gescheitert, hat ihn die Opposition, zum Beispiel Dennis Thering von der CDU, im Visier.
Die Grünen erklären die Elbvertiefung als gescheitert. Und dabei sind doch gerade Sie es, die durch Ihre Politik in den letzten Jahren unserem Wirtschaftsstandort, unserem Hafen in schwere See gebracht hat. Wir als CDU sind ganz klar auf der Seite des Hamburger Hafens.
Ganz anders sieht das natürlich der grüne Dirk Lorenzen. Er macht die konservativen Bundesverkehrsminister der letzten Berliner Koalition für die Probleme mit dem Elbschlick verantwortlich.
Das ist doch das Erbe unionsgeführter Bundesverkehrsministerien und Bundeswirtschaftsministerium. Das ist Ihre Verantwortung. Es ist jetzt kein super Geheimnis, dass wir Grünen nicht die allergrößten Fans der neunten Fahrrinnenpassung waren. Aber wir Grünen in Hamburg stehen zum Hamburger Hafen und seinen Beschäftigten und wir stehen auch zum Koalitionsvertrag.
Hinter dem politischen Zank über die stetig wachsenden Schlickmassen in der Elbe steckt eine nüchterne Erkenntnis. Die Umweltverbände hatten mit ihren frühzeitigen Warnungen vor einer Verschlickung des Flusses wohl recht. Für Hans-Heinrich Witte, den Chef der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, sind die Schlickmassen keine Überraschung. Wenn rund 30 Millionen Kubikmeter Flussbett aus der Elbe gebaggert werden, habe das natürlich einen Einfluss auf den gesamten Flusskörper, erklärt Hans-Heinrich Witte.
Überrascht waren wir dieses Mal durch die Auswirkungen der Sturmflutketten, die wir draußen in der Nordsee hatten, die ja nicht nur in die Tide-Elbe, sondern auch in die Jade und Außenweser nachhaltig mehr Material gebracht hat.
Gleichzeitig kommt wegen des Klimawandels weniger Wasser vom Oberlauf der Elbe. Der Spülstoß fehlt, erklärt der WSV-Chef. Aber mit einem zusätzlichen Baggerschiff werde das Problem jetzt angegangen.
Also wir sprechen davon, da wir ja auch nicht so ganz wissen, was die Sturmfluten im kommenden Frühjahr machen. Wir streben an, in 2 Jahren die Fahrrinne wieder auf die planfestgestellte Tiefe hergestellt zu haben.
Bis dahin erreichen die Containerriesen den Hamburger Hafen zwar immer noch, aber eben weniger voll beladen und oft auch nur auf der Flutwelle. Dass jetzt wieder auf Baggern in großem Stil gesetzt wird, hält der Hamburger Bund für Umwelt- und Naturschutz für das falsche Rezept. Geht es nach Linda Kahl vom BUND, sollten die Politik und die Planer endlich einsehen, dass der Fluss nicht einfach zum Highway für die weltweite Frachterflotte ausgebaut werden kann.
Wir sind kein Tiefwasserhafen hier in Hamburg. Wir liegen im Binnenland, da sind 120 Kilometer bis zur Nordsee. Und es ist utopisch, gegen diesen Fakt anbaggern zu wollen. Wir können niemals mit Tiefwasserhäfen konkurrieren. Das wird nicht gehen.
Aber genau diesen Tiefwasserhäfen will der Hamburger Senat lieber keine Fracht überlassen. Weder Rotterdam und Antwerpen noch dem Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Also wird gebaggert rund um die Uhr. Den Schlick wollen die Hamburger dann vor einer der 3 Hamburger Nordseeinseln, vor Scharhörn, ins Wattenmeer kippen, besser gesagt ins UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Das Problem? Hamburgs Nachbarn Niedersachsen und Schleswig-Holstein stellen sich quer. Immerhin grenzt die Hamburger Wattfläche direkt an die der beiden Nachbarn. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer macht klar:
Nachbarn müssen schon aneinander Rücksicht nehmen. Wir sind gemeinsam, liegen wir an der Elbe. Und deshalb kann es nicht sein, dass Hamburg einseitig jetzt sozusagen seine Entscheidung durchziehen will.
Im gerade unterschriebenen rot-grünen Koalitionsvertrag haben die Niedersachsen vereinbart, notfalls rechtlich gegen die Hamburger Pläne vorzugehen. Eine einvernehmliche Lösung für das Hamburger Schlickproblem ist derzeit nicht in Sicht.
Wie es weitergeht, wir bleiben dran. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder über Hamburgs endlosen Kampf gegen den Schlick, trotz kostspieliger Elbvertiefung. Musik. Hausärzte und Pflegekräfte sind überlastet. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Zu wenig Zeit und MitarbeiterInnen, zu viel Bürokratie. Die Corona-Pandemie verschärfte die Situation dann noch. Ja, und die aktuelle Erkältungs- und Grippewelle setzt noch einen drauf. Da sprechen manche schon von einem drohenden Systemkollaps. Doch wie groß die Lücken in der häuslichen Versorgung zwischenzeitlich sind, können besonders gut die beurteilen, die sie stopfen müssen, die Notärzte. Mirjam Stöckel hat mit einem gesprochen, der bei seiner Arbeit regelmäßig in Situationen gerät, die klein scheinen mögen, die aber zeigen, wo die großen strukturellen Probleme liegen.
Öffentliches Grün, eine verlassene Bank, ein Wohngebiet am Rand einer mittelgroßen Stadt, irgendwo in Deutschland. Der Mann, den ich hier treffe, Mitte 40, helle Haare, helle Augen, 3-Tage-Bart und gut 25 Jahre Erfahrung im Rettungswesen. Er ist Rettungssanitäter, seit 12 Jahren Notarzt. Benedikt Müller möchte er genannt werden in diesem Radiobeitrag, weil er offen reden will über die Missstände im ambulanten Gesundheitswesen, ohne seine ärztliche Schweigepflicht zu verletzen. Und auch weil
es egal ist, wer hier sitzt und wer hier mit Ihnen das Interview führt, sondern dass es ein allgemeines Problem ist.
Die Versorgung für Menschen nämlich, die zu Hause oder im Pflegeheim krank werden, sie wird unzuverlässig, weil Hausärzte zunehmend schwer zu erreichen sind und Hausbesuche seltener stattfinden als früher.
Dann wissen sich die Patientinnen und Patienten oft gar nicht anders zu helfen, als den Notruf zu wählen, indem sie 112 anrufen. Und dann werden wir oft natürlich alarmiert, um als Lückenfüller herzuhalten. Das heißt also, ich springe für den Hausarzt vielleicht ein, der eine volle Praxis hat und muss vielleicht ein Stück weit vielleicht auch deren Aufgaben übernehmen.
Solche Berichte hört die bundesweite Notärztevereinigung BAND nach eigenen Angaben mittlerweile regelmäßig aus vielen Ecken Deutschlands. Und dieses Lückenstopfen müssen kann fatale Folgen haben, aber dazu nachher. Den Hausärzten macht Benedikt Müller ausdrücklich keinen Vorwurf, dass er für sie einspringen muss, sondern der Gesundheitspolitik der vergangenen 20 Jahre und ihren Sparmaßnahmen.
Da ist sehr, sehr viel Kommerz, Wirtschaft im Vordergrund gestanden und nicht so sehr die Gesundheit der Patienten.
Grundsätzlich könnten die Versorgungsengpässe jeden treffen. Besonders oft spürbar würden sie aber in den Heimen, wie vor kurzem bei einem alten Mann.
Die Altenpflegerin hatte den Patienten morgens geweckt und dabei auch den Blutdruck gemessen und der war deutlich höher als normal. Daraufhin hat sie ihm seine Tabletten gegeben, die standardmäßig in diesem Pflegeheim für die Patienten vorgerichtet werden, und hat dann auch versucht, das zu kontrollieren und eben einzuschätzen, ob darunter eine Besserung eintritt oder nicht. Und das war nicht der Fall.
Was aber tun, wenn ein alter Mensch trotz Tabletten dauerhaft einen Blutdruck von 170, 180 hat? Damit sei die Pflegerin schlicht überfordert gewesen, sagt Müller. Kein Wunder, als Auszubildende im zweiten Lehrjahr und, Stichwort Personalnot, die ganze Schicht über ohne eine einzige examinierte Pflegefachkraft als Ansprechpartnerin. Sowas dürfe in keinem Heim passieren.
Wir sind natürlich im Rahmen jetzt der Pandemie und allem, was da dranhängt, in allen Bereichen sehr nah an der Kante sozusagen, was die Kräfte anbetrifft. Aber das muss eine Einrichtung leisten, dass zumindest jemand da ist, der die Auszubildenden da auch, und wenn es nur seelisch und moralisch ist, unterstützt. Ja. Das hat mich sehr betroffen gemacht.
Noch lange nach Dienstschluss habe die junge Pflegerin verzweifelt ärztlichen Rat gesucht, wie sie dem alten Mann helfen solle. Aber kein Durchkommen, weder beim Hausarzt noch beim hausärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117. Die Pflegerin habe ihm später auf der Anrufliste ihres Telefons gezeigt,
dass sie insgesamt 8-mal beim Hausarzt angerufen hat und in der Summe 45 Minuten versucht hatte, die 116 117 anzurufen. Das heißt also, ein wesentlicher Zeitraum ihres Vormittags, den sie ja nicht nur diesem Patienten zu widmen hat, der ging eben für diese administrativen Sachen drauf.
In ihrer Not wählte die Pflegerin irgendwann die 112. Von dort seien Sanitäter ins Heim gekommen, erzählt Benedikt Müller, hätten aber nichts gegen den hohen Blutdruck tun können. Also ein letzter Anrufversuch beim Hausarzt über eine extra für solche Zwecke hinterlegte Spezialhandynummer.
Dann ging die Ehefrau dran und die Ehefrau sagte, ja, mein Mann ist in der Praxis, aber er ist seit vielen Tagen allein in der Praxis, weil seine medizinischen Fachangestellten zum Teil selber krank sind oder die Kinder sind krank. Das heißt, er arbeitet seit einigen Tagen alleine und er ist gar nicht mehr in der Lage, überhaupt das Telefon abzunehmen. Somit hat er auch das Smartphone zu Hause liegen lassen, weil er wusste, dass er dafür keine Zeit hat.
Beim Deutschen Hausärzteverband heißt es dazu, dass Hausärzte wegen Krankheit bzw. sehr hoher Arbeitsbelastung zeitweise eingeschränkt erreichbar seien, könne vorkommen. Vor allem dort, wo besonders viele Patienten auf wenige Ärzte treffen, also in strukturschwachen Regionen und auf dem Land.
Ja, und dann alarmierte mich dann der Rettungswagen und sagte, ich muss jetzt kommen und eine Entscheidung treffen.
Entscheiden darf in solchen Situationen nämlich nur ein Arzt. Letztlich habe er dem alten Mann schlicht eine Extradosis Blutdrucksenker verabreicht, sagt Müller. Grundsätzlich helfe er ja jedem Patienten gerne, aber, und damit sind wir bei den vielleicht fatalen Folgen, eigentlich sei er in erster Linie doch zuständig für Schwerstverletzte und Schwerstkranke.
Und wenn ich dann bei Patienten bin, die keine lebensbedrohlichen Verletzungen haben, die normalerweise über den Hausarzt behandelt würden, dann bin ich natürlich dort erstmal auch gebunden, weil ich möchte auch jedem gerecht werden. Aber ich bin dann vielleicht nicht für Patientinnen und Patienten da, die mich dringend benötigen, weil sie eben eine schwere Erkrankung haben oder weil sie vielleicht gerade einen Unfall hatten. Und dann komme ich gegebenenfalls nicht oder zu spät.
Sprich, Benedikt Müller, der Mann mit den 25 Jahren Erfahrung im Rettungsdienst, schließt irgendwo in Deutschland zwar die Versorgungslücke bei den Hausärzten, reißt damit aber eine neue ins Netz der Notärzte. Und bei einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall oder einem Autounfall bedeutet das schlimmstenfalls eben auch, wenn kein anderer Notarzt schnell genug für Benedikt Müller einspringen kann, stirbt an den Lücken im System am Ende ein Mensch.
Miriam Stöckel über überlastete Notärzte, die wiederum überlastete Hausärzte ausgleichen müssen. Die Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine ist zum Symbol für Krieg und Zerstörung geworden und sie ist vor allem immer wieder in den Schlagzeilen, wenn es um das Atomkraftwerk geht, das von russischen Truppen kontrolliert wird. Dabei ist die Metropole viel mehr. Ein wichtiges regionales Zentrum für Industrie zum Beispiel und für Kultur, Hochschulen und Sport. Der beste Handballverein der Ukraine kommt hierher, der Rekordmeister Motor Saporischschja. 9-mal in Folge war der Klub ukrainischer Handballmeister und dann kam der Krieg. Jetzt spielt das Team in der 2. deutschen Bundesliga. Vivien Leue hat ein Heimspiel im Exilort Düsseldorf besucht.
Sakhar Denisov ist ein großer, kräftiger Mann. Im weiß-pinken Trikot seines Handballclubs steht er in einer Sporthalle und beobachtet, wie die Mannschaftskollegen sich einwerfen. Alles ganz normal für einen Profisportler. Würde diese Halle nicht 28 Autostunden entfernt von Denisovs Club, dem ukrainischen Rekordmeister Motor Saporischschja, stehen.
All is good. Yeah, we Düsseldorf very support for us.
Mannschaftskapitän Denisov und seine Mitspieler wohnen und trainieren jetzt in Düsseldorf. Nahe der Halle fließt der Rhein, nicht der Dnieper. Sein Club, Motor Saporischschja, spielt im Exil als Gastmannschaft der 2. Handball-Bundesliga. Und manchmal, so scheint es, kann Denisov selbst nicht glauben, wie schnell und drastisch sich sein Leben änderte. Im Februar spielte der Rekordmeister der ukrainischen Handballliga noch in der Champions League. Am 23. Februar absolvierten sie ein Vorrundenspiel in Polen. Einen Tag später waren die Sportler auf dem Rückflug, als der russische Angriffskrieg ausbrach.
who stay in the sky in Ukraine.
Kurz vor Saporischschja wurde die Maschine nach Kiew umgeleitet. Dort erlebte das Team die Bombardierung der Hauptstadt mit.
In Kiew, family in Zaporizhia, it's crazy.
Erst Tage später holte sie der Mannschaftsbus ab und fuhr sie in die Heimat.
I think maybe or March. No practice, no training.
Es folgte eine wochenlange Unsicherheit. Der Sport wurde zur Nebensache. Im April reiste die ukrainische Handballnationalmannschaft, der Denisow auch angehört, erst einmal ins europäische Ausland zu Trainingscamps. Ab Juni war dann klar, Denisows Club findet in Düsseldorf eine vorübergehende Heimat. Dort, in der modernen Sportstätte Castello, im Süden der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, absolviert Motor Saporischschja seit September seine Heimspiele. Der Eintritt ist frei, aber in der großen Halle bleiben viele Plätze leer. Dennoch, die 100 bis 200 Zuschauer pro Spiel machen Stimmung. Alles leuchtet gelb-blau. Fahnen, Trikots, Blumen im Haar der Kinder.
We are here from, April.
Auch Elena Celeste ist mit zwei Freundinnen und ihrer 8-jährigen Tochter gekommen.
I'm from Kharkiv. My city bombing for the first day.
Sie sei aus Kharkiv, erzählt Elena Celeste. Der Krieg sei seit Februar allgegenwärtig.
It hurt.
Die Handballspiele der heimischen Mannschaft im deutschen Exil, das seien kurze Lichtblicke in diesen schwierigen Zeiten.
If to say about emotional and feelings, of course it's difficult because in our country war is not stopping.
Das Spiel hat mittlerweile begonnen. Der HC Elb Florenz Dresden ist zu Besuch. Die meisten Menschen im Publikum sind aus der Ukraine, aber auch viele deutsche Besucher fiebern mit der ukrainischen Mannschaft mit.
Gefällt mir auch die Unterstützung des ukrainischen Teams.
Es ist ein Sport, eine große Familie, alles selbe Interesse.
Finde ich auch toll, dass denen die Chance gegeben wird, sowas hier zu spielen.
Na, ich bin zum ersten Mal hier, aber ich komme jetzt demnächst wieder und bringe auch Leute mit. In Düsseldorf gibt es ja kein Handball mehr.
Dass Düsseldorf keinen eigenen Profiklub in der Bundesliga hat, habe letztlich mit den Ausschlag dafür gegeben, dass Motor Saporischschja hierher kommt, erklärt der Sprecher der städtischen Sport- und Eventtochter D-Live, Marcel Ortmanns.
Zumal wir neben unserer Expertise in der Organisation von Sportevents halt auch eigene Venues haben, wie hier das Castello, wo der HC Motor jetzt beheimatet ist.
Die Stadt unterstützt den Verein in allen Belangen. Weil ein Großteil des Managements in der Ukraine bleiben musste, helfen Ortmanns und sein Team bei der Organisation von Auswärtsspielen, aber auch bei ganz alltäglichen Fragen.
Die Stadt Düsseldorf hat uns dabei sehr, sehr geholfen, die Spieler und ihre Familien in Wohnungen unterzubringen. Das sind zu ganz großen Teilen reguläre Flüchtlingsunterkünfte hier in Düsseldorf, viele Messewohnungen und so weiter.
Teammanager Dmytro Karpuschenko ist dankbar für die Unterstützung und die deutsche Gastfreundschaft. Auch wenn das alles natürlich eine Notlösung sei.
Ja, in Düsseldorf it's comfortable, it's convenient, but it's not motherland, you understand?
Er und sein Team wären lieber zu Hause in der Ukraine.
Our hearts belong into Ukraine and we want to go back home very much.
Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Handballbund gilt erst einmal bis zum Ende der Saison im Juni 2023. Bis dahin spielt Motor Saporischschja in der zweiten Liga außer Konkurrenz. Für die anderen Teams bedeuten die zusätzlichen Spiele nicht nur höheren sportlichen Aufwand, sondern auch mehr Kosten. Der HC Elb Florenz aus Dresden zum Beispiel ist mit etwa 20 Menschen angereist. Sie müssen übernachten und auswärts essen. Dennoch haben sich die Vereine der Liga dafür ausgesprochen, den ukrainischen Club aufzunehmen. Aktuell läuft es sportlich allerdings nicht ganz so gut für die Ukrainer. Nach einer knappen Führung in der ersten Halbzeit liegen die Dresdner jetzt vorn. Das Team aus Saporischschja ist jung. Einige Spieler sind in der Heimat geblieben. Denn eigentlich ist es ukrainischen Männern zwischen 18 und 60 Jahren verboten, aus dem Land auszureisen. Die Ukraine braucht jeden Mann, um gegen Russland zu kämpfen. Da viele Spieler des Clubs aber zugleich Teil der Nationalmannschaft oder Jugendnationalmannschaft sind, genehmigte das ukrainische Sportministerium die Ausreise. dass Kapitän Sakhar Denisow und seine Teamkollegen nun nicht zu Hause an der Waffe kämpfen, sondern im Sportexil die Fahne ihres Heimatlandes hochhalten, sei nicht immer leicht für sie, erklärt Teammanager Dmytro Kapuschenko.
Sure, it's not easy, but we are professionals.
Mit ihrem Spiel bringe die Mannschaft Hoffnung in die Herzen der anwesenden Fans, sagt er.
And we are trying also to show to people on the stands.
Die Mannschaft zeige, wir, der ukrainische Sport, sind noch da.
We should give them the chance to hope.
Nadia Denisova, die Frau des ukrainischen Teamkapitäns, feuert das Team mit ihren beiden kleinen Söhnen bei jedem Spiel an. Auch heute.
Sometimes, yes, we not think at home.
Zumindest für kurze Momente sei sie gedanklich dann nicht zu Hause in der Ukraine, sondern blende die Nachrichten über neue russische Angriffe aus. Das Spiel ist vorbei. Saporizhia hat knapp verloren mit 32-34 Toren. Kapitän Denisow ist nicht zufrieden. Aber wenn er auf die Ränge blickt, sieht er zufriedene Gesichter seiner Landsleute. Und das zähle letztlich mehr als jeder Sieg.
It's very important for us. We play for these people, for Ukraine, for my club, for my city, Zaporozhye.
Es freue ihn, dass er mit seinem Sport nun hier in Düsseldorf ukrainischen Geflüchteten ein bisschen Heimat ins Exil bringen könne. Und eigentlich gelte das auch für ihn. Die Fans mit ihren gelb-blauen Flaggen und ukrainischen Jubelrufen, sie gäben auch ihm Kraft für das nächste Spiel.
For me too. Yeah. I see flag my country. It's best moment.
Vivien Leue über den ukrainischen Handballmeister Motor Saporizhia, der im Düsseldorfer Exil viel Unterstützung erfährt. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Heidrun Wimmersberg, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.